Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Hallo, ich bin der Flo.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Sind wir laut genug, Flo?
Schaut gut aus,
sehr gut aus. Gut. Erste Hürde schon mal gemeistert. Ja, ich würde sagen, bevor wir uns in Selbsthass verlieren später, fangen wir mit, also nicht Selbsthass, aber halt Selbstmitleid ist es eher.
Ja.
Selbsthass ist das, was ich ansonsten mache. konzentrieren wir uns auf die positiven Meldungen, die wir über Barca aus den letzten Wochen, nachdem wir uns ja wieder mal eine kleine Auszeit genommen haben, zu verkünden haben. Und zwar steht Barca Femini wieder mal im Champions League Finale. Ich glaube, es ist vierte Mal in den letzten 5 Jahren oder so,
ja,
wenn ich mich nicht täusche.
Und ich glaube, das fünfte in 6 Jahren.
Ja, vier in Folge.
Schon wieder gegen
Lyon.
Angstgegner Lyon, die für die beiden finalen Niederlagen verantwortlich sind. Aber bevor wir gleich wieder in diesen Fatalismus verfallen, gehen wir mal einen Schritt zurück und konzentrieren uns darauf, dass das Halbfinale erfolgreich bestritten wurde, und zwar gegen Chelsea.
Ja.
Und zwar
arschknapp auch.
Unter recht ungewöhnlichen Bedingungen. Und zwar hat Barca das Hinspiel verloren.
Daheim.
Daheim. Und trotzdem noch den Aufstieg geschafft, was natürlich sehr, sehr schön ist und sehr erfreulich. Ja, wie habt ihr die Spiele gesehen? Habt ihr sie gesehen? Was sind eure Eindrücke?
Ich habe nur das Rückspiel gesehen.
Ich auch, ja.
Und da war, nachdem Chelsea in der Unterzahl gespielt hat, eigentlich Barcelona deutlich überlegen. Ich glaube, 70. Minute oder 60. Minute hat eine Chelsea-Spielerin rot bekommen.
Gelb-rot, ja.
Und danach war es relativ einseitig. Davor, die erste Halbzeit, hätte ich schon gesagt, dass Barcelona dominant und zu Recht in Führung gegangen ist. Aber Chelsea hatte 2 oder 3 Chancen, die sehr gefährlich waren.
Ja.
Aber spielbestimmend war Barcelona, die schnell den Ball in der Regel rückerobert haben und ja, nicht wahnsinnig viele Chancen herausgearbeitet haben. Aber eigentlich, für mein Gefühl, eine gute erste Halbzeit abgeliefert hatten.
Ja, also ich habe nur gelesen über das Hinspiel, da dürften sie auch klar spielbestimmend gewesen sein, aber nach hinten hin sehr offen. Also Konter, es war, glaube ich, über die 2 Spiele dasselbe Skript, quasi Barca hat die Kontrolle und den Ball, Chelsea kontert sehr gefährlich. Und das war in beiden Spielen der Fall, dass sie extrem gute Chancen hatten, Chelsea dann auch teilweise. Barca sich ein bisschen schwer getan hat, richtig gefährliche Chancen teils rauszuspielen. Also es war sehr viel Belagerungsspielzüge am 16er, wo dann teilweise nicht super viel rausgeschaut hat am Ende. Aber sie haben dann durch Aitana Bonmatí mit einem abgefälschten Schuss das 1:0 erzielt. Und dann hat Frido Rölfe hat dann durch einen Elfer das 2:0 gemacht. Das absolut Positivste daran ist, abgesehen von dem Finaleinzug, dass wir, ich meine, jetzt haben wir auch Chelsea schon wieder gespielt, letztes Jahr im Finale, oder?
Nein,
das war auch Halbfinale. Na, vor zwei Jahren.
Das
war Hochzeiten der Pandemie.
Genau.
Finale gegen Chelsea.
Und wir spielen schon oft gegen Chelsea, weil sie auch ein starkes Team sind. Und was mir absolut jetzt mir taugt, ist, dass die Emma Hayes, die Trainerin von Chelsea, weggeht, weil die ist eine der schlimmsten Trainerinnen. Also wenn du denkst, dass Xavi sich über Schiedsrichterentscheidungen aufregt, dann hast du noch nie ein Emma Hayes Interview gesehen, nachdem die verloren haben. Also es ist wirklich, wirklich peinlich. Also sie hat von Verschwörungen gegen Chelsea geredet und also alle sind
gerade gegen
super Chelsea schlecht und sie werden immer benachteiligt und so. Also so Armsinn. Also es war wirklich zum Fremdschämen. Und das ist ihre letzte Saison, das heißt, mit der haben wir in Zukunft nichts mehr zu tun. Die coacht dann die amerikanischen Damen.
Ja.
Genau.
Da hat sie ja mit dem Barcelona-Trainer was gemeinsam.
Na, sie coacht das Nationalteam.
Ja, yeah, okay. Genau.
Aber ja, also Alessia ist dann wiedergekommen. Die wird jetzt langsam erst eingearbeitet, was ich so mitbekommen habe. Startet oft von der Bank aus. Muss man auch sagen, vielleicht Ich weiß nicht, auf welchem Niveau sie derzeit ist, aber an Aitana ist schwer vorbeizukommen.
Ja,
Und
unmöglich.
Patri auch, also.
Aitana wurde jetzt ja auch als Weltsportlerin des Jahres ausgezeichnet, unter anderem, weiß ich nicht, welchen Stellenwert das an sich diese Auszeichnung hat, dieser Laureus Award, aber zeigt schon einfach, was für eine Wahnsinnssaison sie auch gespielt hat, was sie jetzt ja auch weiterhin unterstreicht im Rückspiel. Den Elfer hat sie ja auch rausgeholt. Also.
Sie war aber nicht beste UEFA-Spielerin oder was war das? Oder sie war nicht in der,
Ja.
also, oder sie war nicht in der
Ja,
besten Elf oder irgend sowas war,
war das
oder?
in Weltmeisterschaft oder ich bin mir nicht sicher, aber ja, sie war nicht in der
Oder es waren, glaube ich, zwei Barca-Spielerinnen in der besten Elf, die sowohl die
Ja.
Champions League als auch die WM mit Spanien gewonnen haben. Und dafür, glaube ich, acht Engländerinnen oder sowas. Also das war das absolut Lächerlichste, was ich auch gesehen habe in letzter Zeit.
Aber vielleicht ist das auch, es war ja Publikumswahl, oder?
Das weiß ich nicht.
Weil das würde vielleicht auch ein bisschen auf den Stellenwert des Fußballs, des Damenfußballs in England und in Spanien zeigen. Und wir wollten ja eigentlich auch die Schwäche der Liga ansprechen und wie sich das auf
Na, Paul hat
internationale
das.
Bewerbe dann auch auswirkt unter
Genau, es
Umständen.
kam nämlich nach dem Hinspiel, glaube ich, kam es auch zumindest nach dem Hinspiel, habe ich es also wahrgenommen, die Diskussion, was ja auch selbst von Aitana angesprochen wurde, dass einfach die spanische Liga nicht das Niveau hat wie die Women's Super League. Die quasi die englische, die weibliche Premier League quasi. Und es ist ja auch, hat dann das Hinspiel gegen Chelsea jetzt ja schon auch ein bisschen quasi also in den Raum gestellt. Aber dort ist einfach die Breite ist dort einfach besser aufgestellt und auch Frankreich, sorry, hat ja zum Beispiel jetzt mit Paris und Lyon waren zwei Mannschaften im Halbfinale der Champions League. Und da sieht man einfach, ist ein bisschen anderes Niveau dann trotzdem auch vorhanden. Und in Spanien ist es natürlich schön zu sehen und es ist natürlich unterhaltsam, wenn man sieht, dass das Barça in der Regel drüber fährt. Auch da gab es ja heuer ja auch ein paar Spiele, wo es dann ein bisschen schwerer gefallen ist zu gewinnen, aber einfach, es ist, glaube ich, also auch für die Mannschaft nicht gut, wenn sie halt einfach zu selten gefordert sind. Das ist ja dasselbe, was man in manchen Herren, also keine Ahnung, bei Paris immer wieder sagt, bei den Herren, dass da die französische Liga nicht mithalten kann und dass es das einfach nicht gut ist. Und ich kann es jetzt ehrlich gesagt schlecht beurteilen, wie das wirklich ist, aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man bedenken muss oder der spannend ist zu beobachten in den nächsten Jahren, wie die spanische Liga sich entwickelt und ob das dann für die Wettbewerbsfähigkeit
Ja,
die
also
Auswirkungen
da Madrid hat ja nicht mitziehen können. Atletico hat stark nachgelassen, so wie
hat.
auch Bilbao, die ja traditionell eigentlich eine Macht waren im Damenfußball. Also nicht Real Madrid, die haben sich ja den FC
Eingekauft.
Stöckelschuh kaufen müssen. Das ist kein Witz. Also
Das Logo, ja, war ein Städtelschuh.
ja, und die Mannschaft hat auch Football Club Dagon geheißen, also Stöckel. Und die Mannschaft ist also nicht schade, dass es sie nicht mehr gibt. Aber, das ist aber jetzt Real Madrid. Tatsache ist aber auch, muss ich sagen, dass wir von einer überragenden Mannschaft in den letzten Jahren sprechen, wenn wir vom FC Barcelona, der Damen. Und das sind schon, also als Analogie könnte man Guardiolas FC Barcelona der ersten Jahre heranziehen. Und die haben sich halt gelegentlich gegen Gegner auch schwer getan, aber wirklich wettbewerbsfähig in der Liga damals war niemand mit der Mannschaft, ja. Und das muss man dann halt auch so ein bisschen so betrachten. Ja, es gab den Kampf mit Real Madrid, der vor allem medial aufgeschaukelt wurde. Aber fußballerisch war Barcelona Lichtjahre damals von allen anderen Vereinen entfernt oder von ja, eigentlich zumindest von den großen Vereinen. Und dem Fall gibt es, und der Fall würde ich sagen, es tritt jetzt bei den Damen halt auch ein. Und davon abgesehen, dass natürlich viel weniger Geld im Spiel ist und so weiter. Ich meine, darüber haben wir eh schon geredet, ja, dass da noch ein weiter Weg zu bestreiten ist. dass die Damen richtig entlohnt werden und dass eben ein wirklich professioneller Spielbetrieb bei den Damen aufrechterhalten werden kann. Aber es liegt auch an den großen Vereinen, die es verabsäumt haben, meiner Meinung nach, ja.
Ja, und auch Förderungen für kleinere Vereine, die schon seit Jahren in der Liga spielen, die da was aufgebaut haben. Ich glaube, das Ligaspiel vor dem Champions League
Bei
Halbfinale,
Las Palmas, ja.
ja, bei Las Palmas, da haben sie auf einem, also so einem Schrot-Kunstrasen gespielt, wo du, wenn du einmal hinfliegst, die Sandwunden gefühlt hast. Also das war, ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut. Erstens war da die Markierungen von den Halbfeldpartien auch noch voll drauf. Das heißt, du hast nicht gewusst, in welche Richtung sie überhaupt gescheit spielen. Also es war wirklich ein bisschen zum Fremdschämen für die Liga. Ich glaube, was noch dazu kommt bei Barça, ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass da ein paar Positionen sind, wo ein Umbruch hergehört. Lucy Bronze, finde ich, Rechtsverteidigung gehört weg. Auch Frido Rolfö, die teilweise gut spielt, aber manchmal sehr auslastet, also nicht mehr so konstant ist wie vor ein paar Jahren. Ich glaube, da gibt es ein paar. Irene Paredes hat auch einen Riesenschnitzer drin gehabt, die jetzt nicht sofort absagen wird, aber ich glaube, da muss man sich den Kader auch nochmal anschauen. Das ist halt bei einer Mannschaft, die so lange so konstant gewinnt, kann es sein, dass man vielleicht ein bisschen frisches Blut auf manchen Positionen braucht. Meiner
Ja,
Meinung nach.
also das ist ja auch irgendwie ganz normal. Ich glaube einfach nur, es wird einfach spannend zu sehen sein, wie sich das jetzt die nächsten Jahre entwickelt, weil man sieht einfach, es gibt diesen Hype also der jetzt auch eigentlich von Barca sehr stark ausgelöst wurde und dann auch durch die Nationalmannschaft. Natürlich irgendwie ist das alles ein bisschen mehr aufgekommen, aber jetzt liegt es halt einfach daran, dass die Infrastruktur ein bisschen auch einfach nachgerüstet wird und da liegt es zum einen an Vereinen, aber auch am Verband, der halt gerade damit beschäftigt ist, wegen Korruption verklagt zu werden oder halt irgendwie alle Leute, die dort was zu sagen haben, nicht der Verband selbst. Und sich halt einen Scheißdreck darum kümmern. Aber eigentlich wäre das jetzt eine super Gelegenheit und ich glaube, davon würde auch langfristig
Weil
Barca
es gibt ja keine
profitieren.
Liga als solche, wie bei den Herren, oder? Sondern es ist die Meisterschaft der Damen wird von dem spanischen Fußballverband organisiert, sofern ich das richtig.
Wie es halt bis vor, keine Ahnung, 10 Jahren auch noch ganz normal war in fast allen, also vielleicht nicht 10 Jahre, aber es ist noch nicht so lange her, dass alle sich da eine eigene Machtstruktur aufgebaut haben, was aber auch nicht so sympathisch ist.
Da war ich mir nicht so sicher, aber das liefern wir nach.
Ja, und ob jetzt, also ist nicht sympathisch, aber der Rubiales ist jetzt auch nicht viel sympathischer als
Na,
der Tebas.
nein,
Also
aber so an
das
sich lässt
Problem mit
das
diesen
alles.
ganzen Verbänden ist, dass meistens Heiseln oben drauf
Ja,
sitzen.
aber dadurch, dass sich die Ligen separiert haben, gibt es halt jetzt
Noch
einfach
mehr
die,
Heiseln.
ja genau, die doppelte Anzahl an Idioten, die irgendwie mitreden können. Aber so also das ist einfach, glaube ich, und deswegen finde ich es auch gut, wenn zum Beispiel Aitana das anspricht, weil es einfach der größte Star im Frauenfußball sagt, hey Leute, hier, wir müssen mehr machen und ich hoffe, dass er einfach nachgezogen wird, weil es wäre für langfristig für den Frauenfußball einfach wichtig, dass da mehr, ja, mehr Breite reinkommt und dann mehr Qualität und dann ja, Barca hoffentlich weiterhin so dominant bleiben kann, bloß halt auch international weiterhin und auch Scheiß Lyon endlich besiegt.
Ja, die nächste Gelegenheit haben sie jetzt am 25. Mai
Im
beim
Bilbao.
Finale in Bilbao. Also fleißig zuschauen und Femini die Daumen drücken. Ich bin da guter Dinge, würde ich mal sagen.
Benja-Tickets, schicken wir noch ein E-Mail heraus.
Genau. Zahlreich erscheinen ist auch gewünscht.
Soll auch eine schöne Stadt sein, oder? Bilbao.
Das
Also
würde eine eigene Folge erfordern, aber es ist eine Stadt, die sich gewandelt hat,
eine
ja.
Reise wert, auf jeden Fall. Kulinarisch, glaube ich,
Ja.
sehr empfehlenswert.
Ja, also lebenswert ist es dort sicher.
So, von der oder wolltest du noch was sagen, Matthias?
Ja, ich wollte eine elegante Überleitung
Okay.
versuchen, ja, weil du
Probier's.
von Häuseln, von Heiseln geredet hast und dem Tebas, wollte ich nur fragen, was der von der Goal-Line-Technology hält, ja.
Naja, er erhaltet nichts davon, weil es kostet 3 bis 4 Millionen und man braucht sie nur 3 bis 4 Mal im Jahr. Deswegen
Okay.
zahlt sie es nicht aus. Das war auch damals schon, wie sie, glaube ich, die Vorberechnung bekommen haben, hat er das gesagt und hat sich dann selber eine 2 Millionen Gehaltserhöhung gegeben. Und deswegen haben wir keine Goal-Line-Technology. Also, das
Aber
muss ich
er
schon
hat es
sagen.
verdient.
Ja, aber das muss ich schon sagen, das war das einzig Positive an diesem richtig, richtig großen Fehler im Klassiko, dass das außerhalb von Spanien Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil der Klassiko ist das Spiel, das außerhalb von Spanien viel geschaut wird. Und das war dann in sehr, sehr vielen
Ja,
ausländischen Medien überall.
wenn wir gegen
Wie?
Betis ein Tor erzielen, das nicht gegeben wird.
Interessiert es keinen, genau. Und so war es doch außerhalb von Spanien ein großes, großes Thema und ist jetzt auch immer wieder ein Thema, das mit dem der Tebas konfrontiert wird, dass du als Top 5 Liga dir sowas nicht leisten kannst. Ich weiß nicht, ich glaube
Gündogan,
sogar
gut, aber wenn es nach ihm geht, sind sie bald nicht mehr Top 5. Deswegen kann er schon sparen.
Genau. Und lieber fahren wir dann ab 2025, 26 für Meisterschaftsspiele, fliegen sie dann in die USA, um die auszutragen. Weil dort will sich ein ganzes Stadion von 60.000 Leute sich Osasuna gegen Getafe anschauen.
Ohne Goal-Line-Technology.
Dann
Die
kannst du es
werden sich
finanzieren.
wundern.
Dann kannst du es finanzieren. Wobei dort haben sie vielleicht die Vorrichtung, wenn er da
Die
ist.
Vorrichtung schon, aber sie dürfen es nicht anwenden.
Ja.
Aber der Punkt ist, warum ich es angesprochen habe, ist, wir haben drei Spiele, drei wichtige Spiele zu besprechen,
Ja.
die wir eigentlich abgewartet haben, bevor wir wieder aufgenommen haben. Wohlweislich, also wir lernen aus
Lass
unseren
uns mal
Fehlern.
so tun, als wäre das der Plan dahinter gewesen.
Ja, ich.
Nein, ich sag mal so, ich glaube, nach dem Hinspiel gegen Paris hätte ich mir nicht getraut, einen Podcast aufzunehmen, um irgendwie alles zu verschreien oder
Um alle
zu
zu
zugeben zu
beschimpfen.
müssen, dass ich jetzt eigentlich schon wieder Hoffnungen habe, die dann richtig
Grandios
widerlich
das Klo
zerschmettert wurden.
runtergespült wurden. Also fangen wir mit der, weil wir positiv angefangen haben, fangen wir positiv an, fangen wir mit dem Hinspiel an in der Champions League.
Gegen Paris,
Ja.
also ich muss sagen,
auswärts.
hab gestern beim Spiel schauen, okay, also beim Valencia-Spiel gestern, habe ich irgendwie drüber nachgedacht, ich kann mich fast nicht mehr an das Hinspiel gegen Paris erinnern, ich habe alles verdrängt von da. Deswegen, ich überlasse euch die Bühne, holt meine Erinnerungen zurück, wie die
Also,
Hoffnung aufkam.
ich erinnere mich, dass Dembélé getroffen hat, dass Pedri
Ja.
einen wunderbaren Assist geliefert hat, dass Rafinha zwei Tore geschossen hat und eigentlich eine souveräne Leistung in Paris abgerufen haben. Ja, also.
Ja, also sie waren schon nicht spielbestimmend, also dass sie mehr vom Spieler PSG gehabt, aber sie waren eben sehr gefährlich in den Gegenangriffen, in den
Kontern, ja.
Entlastungssituationen. Lever hat sehr gut gespielt, muss ich sagen. Lewandowski hat kein Tor erzielt, aber hat als dieser Fixpunkt vorne drinnen, der quasi den Druck entlasten kann, indem er die langen Bälle runterholt und verteilt.
Ja, mal war ein Wahnsinn. Entschuldige.
Lamine Yamal war auch sehr gut, aber da muss ich sagen, Lever war echt für mich sehr überraschend, dass er mal so
Ja.
eine Vintage-Lever-Performance geliefert hat, wo man sagt, okay, der war schon mal ein guter Kicker anscheinend. Also es dürfte nur so sein, dass er seitdem er das Barça-Trikot anhat, es nicht mehr so läuft. Und Rafinha hat meine Meinung von ihm auch in den letzten Wochen gewandelt. Also ich war ja schon skeptisch. Ich finde es interessant, dass er jetzt sehr gut aufgeht, sobald er auf der linken Seite spielt.
Ja.
Weil rechts hat er mir nie so gefallen. Da ist er immer nach innen gezogen, hat geflankt oder
Dabei ist es
abgezogen.
an vermeint seine vermeintlich starke Seite,
Ja.
aber
Aber er ist eher so ein Flügelstürmer, der zieht und bis auf die Grundlinie und dann dort die Bälle zurückspielt, kombiniert, hackelt ganz viel nach hinten. Also mir gefällt er links sehr, sehr gut. Und an Lamine Yamal rechts ist derzeit sowieso kein Vorbeikommen. Ja.
unfassbar.
Ja, also ich muss sagen, das mit Lewandowski ist dann auch eine, sogar von meiner Seite eine Erwähnung wert im Hinspiel. Weil das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, wie er eben auch die Bälle verteilt hat und wie er Ruhe reingebracht hat damit auch. Und weil ich finde eben auch, eigentlich war Paris die spielbestimmende Mannschaft und hat den Ton angegeben und aber. Also ich finde, dass Barca sehr gut gemacht hat, eben da auch immer wieder durch lange Bälle, aber geplante lange Bälle, das irgendwie auszuhebeln, das Pressing und gefährlich zu werden. Und so eben auch, und da war Lewandowski sehr, sehr wichtig dabei, dass es richtig gut aufgegangen ist und ja, wie eigentlich auch verdient, also in gewisser Weise durch die Cleverness, würde ich sagen, das Spiel gewonnen hat. Also.
Ich finde, auch verteidigt war es eben sehr gut. Ich finde, sehr viel haben wir nicht zugelassen. Und wie du gesagt hast, dann relativ gute Ball rückerobert und direkt hinausgespielt. Ja. Also die Verteidigung, auch der Kubacki war wieder ein Wahnsinn im Hinspiel. Und ja, also ich würde das gar nicht einmal so relativieren, dieses verdient. Ja. Es war vielleicht nicht Barca-typisch oder nicht, das ist schon noch Barca-typisch, außer hohe Niederlagen in Rückspielen in der Champions League.
Darauf kann man sich verlassen.
Ja.
Trademark.
Würde ich aber schon sagen, dass es eine gute Partie war, ja? Und nämlich auch unter relativ schwierigen Verhältnissen. Allerdings sehr ersatzgeschwächt dann in die Partie ins Rückspiel gegangen. Ich glaube, Sergio Roberto hat Gelbsperre sich auch eingeholt. Dann lassen
Ja,
wir
wer noch? Christensen, ja.
Christiansen. Und das ist das, das hast du, glaube ich, dann nach dem Rückspiel erwähnt. Der wurde gesperrt, weil er gegen Napoli eine gelbe Karte bekommen hat, weil er einen Foul begangen hat, nachdem schon hätte abgepfiffen werden
Ah,
müssen
das war
für
die
sein
Situation, ja.
Abseits. Und das ist immer noch was, was mich extrem nervt, weil das darf einfach nicht passieren, dass weitergespielt wird und du deswegen dann
Ja.
eine Karte kriegst. Von mir aus für das Spiel, aber dann muss die irgendwie gestrichen werden danach, weil es kann nicht sein, dass er deswegen gesperrt wird, weil der hat im Rückspiel klar gefehlt, einfach weil die Mittelfeldstabilität, die Defensive war einfach nicht mehr
Ja.
gegeben.
Ja, wobei man auch sagen muss im Rückspiel, also es hat auch nicht so schlecht ausgeschaut im Rückspiel, bis zu einem einschneidenden Ereignis und zwar die rote Karte von Araujo. Also es war PSG, wie auch wie im Hinspiel, sehr viel gedrückt, aber sie waren 1-0 vorne.
Das stimmt, ja.
So mit 2 Tore Vorsprung. Da, wenn du das weiterspielst mit 11 Mann, also mit 11 Spielern, so wie im Hinspiel, hast du deine Chancen wieder in Entlastungsangriffen und PSG muss kommen. Das heißt, bis zu der roten
Und
Karte war eigentlich
ist
die
sehr
Ausgangssituation.
anfällig gewesen.
Ja.
Also ist ja nicht so, dass
Die Defensive ist sauschwach von ihnen.
ja.
Also bis
Donnarumma.
zur roten Karte war es definitiv eine super Ausgangssituation, ja.
Ja. Ja, eigentlich beim ersten Angriff gleich Tor erzielt. Und dann kurze Zeit danach wegen Notbremse.
Und vor allem, also wir haben ja noch während dem Spiel dann geredet, irgendwie, sie sollen jetzt mal ruhig spielen und so. Und
Wir
dann
haben noch vor
vor dem Pass, direkt vor dem
dem
Pass, ja.
Pass.
Und dann spielt er so einen Fehlpass und.
Also Araujo spielt einen Fehlpass, versuchte, oder? Nein, deswegen.
Na, es war Araujo,
Nein,
ja,
er spielt
Araujo.
den
Ja.
Fehlpass und
Und dann direkt drauf kommt, rennt der Typ aufs Barcola aufs Tor und er. Da erwischt ihn von hinten am Fuß unten und oben zieht er ein bisschen. Also wenn du, das oben wäre zu wenig gewesen, finde ich. Aber in der Zeitlupe hast du gesehen, dass er ihn ganz klar beim Rennen erwischt und unten am Fuß und dadurch
per se
eindeutiger
ein
Elfer.
leichtes Foul,
Ja.
nicht Elfer.
Freistoß, aber rote.
Ja, und vor allem er begeht halt einfach drei Fehler eigentlich in der Situation, weil er den depperten Pass spielt, obwohl er deutlich einfachere, sichere Optionen hatte und er ist halt nicht der beste Spielmacher. Dann wählt er den falschen Winkel zum Verteidigen, weil er hätte auch einfach direkt zum Tor laufen können, um den Weg zum Tor abzuschneiden, aber er will noch zum Ball gehen und dann geht er halt das Risiko ein, dass er ihn foult. Also ich glaube nicht, dass er das jetzt mit, also das ist, er geht es da nicht mit der Intention hin, da begehe ich
Nein,
jetzt
aber
einen Foul,
jede
aber
Berührung dort ist dann
genau, er
kritisch,
geht halt
ja.
einfach da das
Und ist
Risiko
eine
ein,
rote, ja,
ja, und
automatisch.
dann ist es, muss es rot sein. Und es hat einfach richtig schön verbockt.
Ja.
Und es
Und
hat nach 30 Minuten gegen Paris und
ja.
eigentlich kassiert es 1-1 und du spielst weiter.
Und ja, das denke ich auch. Aber bevor wir dann zum Fehler, also nachdem du den Fehler von Araujo oder die Fehler von Araujo angesprochen hast, und würde ich gerne auch nochmal bei den Wechseln dann einen Fehler, nachdem wir eben mit einem Mann weniger gespielt haben, ansprechen. Aber nachdem du, Flo, gesagt hast, dass sich deine Meinung zu
Raffinia?
Rafinha geändert hat, wie ist deine Meinung zu Araujo? Hat sich da was getan? Also im Moment, ich würde sagen, Rafinha klar halten. Das war in den alten Podcast-Folgen definitiv anders. War ich immer eher dafür, ihn zu verkaufen, genauso wie ich eher dafür war, oder dafür war, Araujo zu halten.
Ich würde Araujo weiterhin halten. Also ich glaube, also es sind alle Spekulationen, die schwierig sind, weil wir wissen nicht, was die Ausgangsbasis ist. Kommen sie wieder zurück zur 1-zu-1-Regel? Kriegen sie die Finanzen in Ordnung? Das hängt ja von einer Reihe von Sachen ab. Ich würde aber Araujo schon behalten. Ich würde, also Inigo Martinez wird gehen, dann Andreas Christensen ist verletzungsanfällig, Araujo ist verletzungsanfällig, dann hast du noch Pau Cubarsí und Koundé und dann ziehst du eh schon von der B nach. Also zu viele Innenverteidiger können wir nicht gehen lassen, weil sonst wird es schwierig. Und da würde ich auf jeden Fall Inigo Martinez verkaufen, weil er ist älter, er ist gratis gekommen, er war viel verletzt.
Ja, vor allem, wenn man so sieht, Christensen ist ja offenbar als defensiver Mittelfeldspieler eingeplant für die nächste Saison, Stand jetzt, wobei sie ja auch unbedingt einen Superstar dort holen wollen, mit welchem Geld auch immer. Und vielleicht ist dieses Geld, das du dafür verwendest, halt muss halt irgendjemand von den größeren Namen gehen und dann wäre es halt in der Abwehr. Also ich glaube, Koundé oder auch einer von beiden muss es halt sein, der geht. Ich weiß es nicht. Also ich finde, er hat jetzt einfach eine richtig schlechte Phase. Also gestern auch der Elfer gegen Valencia war einfach so dumm verschuldet. Also so richtig Cancelo-mäßig. Aber er ist halt gleichzeitig, letztes Jahr war er auf jeden Fall der beste Barca-Verteidiger und Top 5 Verteidiger, Innenverteidiger der Welt gefühlt. Also, ja, ich meine, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, was mich ein bisschen beunruhigt, ist einfach, warum schaffen wir es nicht? Warum schafft der Verein es nicht? Warum schafft die Mannschaft es nicht? Warum schaffen die Trainer es nicht, dass die Spieler diese Form halt auch mal halten über mehr als eine Saison hinaus? Und es ist jetzt gerade in der Innenverteidigung dieses Jahr sehr auffällig, dass jeder von denen hatte eine Phase, wo er absolute Weltklasse war und dann teilweise durch Verletzungen, teilweise aber auch nicht durch Verletzungen, geht es irgendwie wieder runter und die Leistungen brechen ein. Und also ich meine, Cubarsí ist da jetzt mal eine Ausnahme, weil der hat jetzt die letzten Spiele nicht mehr so gewirkt, als wäre er mit 17 der beste Innenverteidiger der Welt. Aber das ist jetzt auch nicht so also ist auch okay, dass er jetzt auch hin und wieder mal einen kleinen Schnitzer drin hat und nicht immer perfekt ist. Aber von den etablierten Namen hat keiner sich wirklich konstant über die Saison seine Form gehalten. Und das finde ich jetzt eigentlich beunruhigend. Und gleichzeitig fände ich es ein bisschen, also ich fände es ein bisschen zu früh, Araujo jetzt zu verkaufen. Aber er wird halt wahrscheinlich am meisten Geld bringen. Und das ist halt
Ich glaube, davor
die
wird aber
Frage
ein
dann.
Verkauf von Frankie angedacht. Auch
Ja,
allein wegen dem Gehalt.
nur ob du dafür das Geld bekommst, was du
Ja, aber was ich auch sagen
brauchst.
möchte, ist, erstens, sie waren alle verletzt. Inigo Martinez war Barcas bester Innenverteidiger bis zu seiner Verletzung. Seitdem merkst du, er hat überhaupt keinen Rhythmus. Christensen ist seit Anfang letzter Saison, hat er permanent dieses eine Knöchelthema da und ist nie ganz fit, spielt durchgehend und ist dann immer wieder 2, 3 Wochen verletzt. Araujo war verletzt. Koundé war verletzt. Das heißt, es waren eh alle bis auf Pau Cubarsí verletzt. Dadurch ist er auch erst reingekommen. Und das andere Ding ist halt, letzte Saison hattest du einen Sergio Busquets vor der Abwehr, der ein bisschen Schutz gebracht hat. Jetzt spielen wir mit Oriol Romeo oder einem Aushilfsding. Also entweder,
Ohne Oriol Romeo,
aber
das ist ja
Anfang der
gar
Saison mit Oriol Romeo, jetzt mit Christensen, der es gut macht, aber er ist kein Sergio Busquets. Und dazwischen mit Gündogan oder Frenkie, die beide keine defensiven Mittelfeldspieler sind und das auch nicht gut ausfüllen. Das
absolut,
heißt,
aber
auch da ist, das
trotzdem,
macht viel davon aus, glaube ich.
ja, aber trotzdem kann ich von einem, also manche Fehler lassen sich einfach nicht damit erklären, dass du also 4 Wochen davor verletzt warst. Das, also finde ich, ist dann schon so dieses, oder auch, dann kommt man halt wieder zu der alten Form zurück, normalerweise irgendwie. Also, und ich sage ja auch deswegen, ich will jetzt da keinen Spieler an sich herausgreifen, sondern ich finde es einfach eine beunruhigende Tendenz, dass irgendwie diese Form nicht gehalten werden kann. Und dass da immer wieder Unterbrechungen gibt und keine Ahnung, vielleicht ist es Selbstbewusstsein, vielleicht ist es irgendwas, aber Und es sind auch nicht nur die Verteidiger, es sind ja auch im Mittelfeld ist irgendwie dann, also viele haben schwankende Leistungen oder Rafinha beispielsweise ist ja, wäre auch so ein Kandidat. Lewandowski ist mal richtig stark, er hat mal 4, 5 Wochen, wo er richtig stark ist und dann taucht er wieder ab. Also
Das stimmt schon, aber also ich finde, ein Verkauf von Araujo ist noch sehr früh. Also wenn, vor allem wenn du dir anschaust, es kommen gute Verteidiger nach, aber es ist das Herzstück unserer Innenverteidigung. Mit einem Inigo Martinez brauchst du für die Zukunft nicht planen. Der ist 33 und Araujo ist jetzt 23, glaube ich, oder? Noch recht jung, er hat sich hochgearbeitet, er hat sich das Vertrauen verdient, jetzt nach 2 Fehlern zu sagen, ja,
ja,
passt, wenn ein Angebot
aber
kommt,
darum
gehen wir
geht es
im
nicht.
Sommer.
Ich meine, bei mir geht es ein bisschen um die Chance. Ich glaube, so hochgehandelt wie der Araujo, zumindest bis vor ein paar Wochen gehandelt wurde, wirst du ihn wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Ja? Also, wenn du wirklich weißt, dass du das Geld bekommst, dass das, von dem die Rede ist, kolportiert wird, 100 Millionen, also
Niemand
nie
sagt
wieder.
100 Millionen für den
Ja.
Araujo.
Ja, aber auch 80. Ich meine, es ist einfach, man muss, also es ist halt der Spagat, den wir halt jedes Jahr haben. Wir brauchen dringend Kohle und wer bringt Kohle? Die besten Spieler.
Und ja, also nur um das klarzustellen, ja, also es ist eher etwas, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ob ich, deswegen stelle ich euch die Frage, nicht, dass ich ihn verkaufen wollte oder jetzt, den Teufel an oder ihn verteufeln würde oder was auch immer, ja. Es ist nur etwas, ein Gedankengang, der jetzt bei dem, der mir immer wieder eben durch den Kopf gegangen ist und ich wollte eigentlich eure Meinung wissen, ja.
Ja, ich
Ich
finde, man
glaube.
soll noch mal ganz kurz, aber bevor, also was man auch bedenken sollte, bevor man ihn verkauft, ist halt, dass nächstes Jahr, wenn man gegen Madrid spielt, da nicht nur Vinicius steht, sondern halt auch noch Mbappé. Und da würde ich schon gern, muss ich sagen, den an sich zweikampfstarken, schnellen, robusten Innenverteidiger ist nicht so schlecht da zu haben. Also.
Wir haben noch welchen, einen in der B, sage ich nur. Also,
Ja, vielleicht älter als 17.
glaube, 18 ist er.
Okay,
Na,
ja,
ich
genau,
meine
genau.
nicht Kubasi, sondern Michail Fayet, der sehr, sehr stark spielt anscheinend. Also seine Statistiken schauen super aus.
Wasabi ist auch ein Wahnsinn.
Barça B spielt sehr gut. Aber ich wollte, ich glaube, diese ganzen Thematik mit Kaderplanung, das wäre eine ganze Folge, die wir uns mal, wo auf die wir uns intensiv vorbereiten könnten. Wenn die Saison vorbei ist oder wenn sie sich dem Ende
Ja.
zuneigt. Weil es sind, glaube ich, ganz viele spannende Sachen, da kann man nämlich dann auch
Ja, auch mit den
hineinziehen.
ausgeliehenen Spielern
Und
und.
genau, und man kann dann auch einbeziehen, vielleicht hat man dann schon ein bisschen mehr Klarheit, wie schauen die Finanzen überhaupt aus? Gibt es einen Deal mit Nike? Gibt es einen, verkaufen sie Barça Studio zum 28. Mal und kriegen diesmal Kohle? Aber ich würde sagen, wir kehren nochmal zurück zu den Spielen.
Ja, wir waren jetzt in der Minute 30 des Rückspiels.
Genau, und dann sind sie einfach untergegangen. Also, das war
Jo,
dann
na,
klar.
aber das finde
Aber
ich.
sie
Muss ich schon
haben.
nochmal widersprechen, ich finde, sie sind nicht untergegangen. Also, um nochmal, um auf Matthias vorher angemerkte, den Wechsel zurückzukommen, dann wurde Lamine Yamal runtergenommen für Inigo Martinez, um defensive Kontrolle zu bringen, was, glaube ich, der Fehler war, den du meintest, der bis dahin der gefährlichste Offensivspieler war. Aber auf jeden Fall finde ich, trotz allem, sind wir danach nicht untergegangen. Ich finde, es war das größere Problem, weil sie haben ein bisschen zu lange versucht zu verteidigen und dann aber nach dem 2-1 Anfang, na, kurz vor der, na, Anfang der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben sie auf einmal auch wieder geschafft, nach vorne zu spielen und dann hat Gündogan auch den Pfosten getroffen, wenn ich mich nicht täusche, weil es dann direkt danach.
Ein Elfer ist nicht gegeben worden, der genau dasselbe Ding war wie der vom, also wie das Foul vom Araujo. 1 zu 1, genau
Ein
dasselbe.
klarer Elfer ist nicht gegeben worden. Und da haben sie es eben eh probiert. Und dann eben am Schluss die weiteren Gegentore. Also es war kurz vor der Halbzeit, wenn ich mich nicht täusche, kurz nach der Halbzeit. Und dann haben sie es eigentlich geschafft, das
Lange
halbwegs
durchzuhalten,
zu
ja.
halten, bis Cancelo beschlossen hat, er tritt einfach mal den Spieler um, der aus dem Strafraum
Also stimmt nicht.
und weg vom Tor läuft.
2-1 war, also 1-2 war 54. 1-3 61.
Ja, aber trotzdem, da war, das war einfach das Geschenk, wodurch dann Paris wirklich im Vorteil war.
Ja.
Und das letzte Tor war ein Konter, den du dir nie einfangen darfst. Wenn dann am Schluss haben wir ja Druck gemacht und waren eigentlich, also Chancen im Minutentakt ist übertrieben, aber 3, 4, 5 Mal gefährlich. Und dann fangen sie sich in der 88. Minute einen Konter ein bei einer Ecke, wo du noch, keine Ahnung, 7 Minuten Spielzeit hast, wo du eigentlich noch das Tor machen kannst. Das war absolut dumm. Aber ich finde, sie sind nicht untergegangen. Ich finde, sie haben einfach nur, ist ein dummer Fehler. Und das,
Untergegangen ergebnistechnisch.
ja,
Spielerisch hätte ich es jetzt nicht gesagt.
na, aber das finde ich, ist halt schon ein Unterschied, weil das ist das, was man, also der Unterschied zu den Vorjahren, weil dieselbe Mannschaft vor 3 Jahren und es geht 1-7 aus. Und zwar mit Glück.
Ja, da ist was dran, ja.
Und wenn das Endergebnis ist dasselbe, also quasi
Du bist raus.
ausgeschieden ist ausgeschieden, aber es ist
Na,
mit Würde.
die Entwicklung, das ist ja etwas, worauf wir ja immer großen Wert legen in dem Podcast. Und müssen wir es halt schon mal unterstreichen, auch dass sich da schon sehr viel getan hat. Ja. Also das ist im Viertelfinale der Champions League eigentlich sehr gut mitgehalten und auch trotz verschiedenster Fehler der Verteidiger den Kopf nicht hängen gelassen, sondern ja, noch gefightet bis zur 88. Ja. Also ich sehe da eine durchaus positive Tendenz. Da komme ich auch dann, finde ich, bald zum Klassiker zu sprechen.
Ich würde noch gern,
Ja.
weil du gesagt hast, du findest, das war der
Ja.
falsche Wechsel.
Ich habe es eben noch nicht ausgesprochen, aber ich hätte Rafinha runtergenommen, ja.
Aber ich glaube, es war halt
Oder.
die Überlegung, dass Rafinha nach hinten ackert, also für zwei Leute arbeitet einfach und Lamine Yamal defensiv überhaupt nicht auffällt. Ich glaube, er hat eher auf die Kompaktheit gesetzt und ich kann sie nicht übel nehmen. Vor allem,
Ja.
weil Rafinha auch in beiden Spielen sehr gut
Du, im
gespielt hat.
Nachhinein ist man eh immer gescheiter, ja. Also, oder kann man viel und von außen sowieso. Ich hätte Rafinha drinnen gelassen, muss ich sagen, ja, weil er
Runtergenommen, meinst
Rafinha runtergenommen
du?
und
Ja.
Yamal drinnen gelassen,
Wir
weil
hätten beide
er.
drin lassen können und Lewandowski runternehmen.
Das wäre halt.
Weil
Es,
einem diagonale lange Bälle in den freien Raum spielen mit zwei schnellen Stürmern gibt
den
auch
Gedanken
Schlimmeres.
hatte ich auch gerade, das wäre wahrscheinlich, wäre vielleicht der Weg gewesen, aber
Vor allem wäre es vielleicht
vor
der
drei
Weg gewesen, damit
Minuten.
Lewandowski im Sommer geht, wenn er merkt, okay, er wird da als erster
Na,
ausgewechselt.
aber
Zwei Fliegen
vor
mit
drei
einem
Minuten haben
Schlag.
wir noch gesagt, wie gut er im Hinspiel war, die
Ja.
Bälle zu halten. Ist halt das Ding, wenn er das im Rückspiel geschafft hätte, dann schaut es auch wieder ganz anders aus und dann brauchst du ihn, weil das kann er halt, wenn er es macht, besser als die anderen. Also deswegen, ja, im Nachhinein, ich finde auch, Lamine runterzunehmen hat sich einfach in dem Moment komisch angefühlt, weil er der gefährlichste war bis dahin.
Ja.
Aber es ist halt auch immer noch in der Defensivschlacht im Champions League Viertelfinale den 16-Jährigen runternehmen, ist jetzt nicht so das verrückte Konzept
Der vor allem alles
an
durchgespielt
sich.
hat bisher. Also auch
Ja.
da vielleicht Load Management ein bisschen und Verletzungen vorbeugen, wenn der da jetzt 90 Minuten noch mehr rennt, als er sonst schon die ganze Zeit läuft.
Ja, und Rafinha hat eben im Hinspiel 2 Tore gemacht und
Ja, nein.
Lewandowski war.
Und im
Also,
Rückspiel auch das Tor.
in dem
Ja.
Moment hat es sich eh auch richtig für mich angefühlt. Ja. Ich habe es mir nur im Nachhinein gedacht.
Es wurde auch medial kritisiert im Nachhinein,
Ja,
aber
okay.
eben, das lässt sich ja leicht sagen. Was ich
Genau.
aber dazu noch anmerken will, zu dem Spiel auf jeden Fall, dass Lucho ein Depp ist und sich komplett bei mir jetzt verschissen hat, wie er gegen
Gefeiert hat.
Xavi nach, also eigentlich vorgetreten hat
Ja, mit
und
dem,
gesagt
wer
hat,
der
dass
Merkur
er,
ist oder wer mehr Barca ist.
dass sein, dass
ADN,
sein,
DNA.
dass sein Stil deutlich mehr Barca ist, als wo ich mir denke, also Glückwunsch, du hattest mehr Erfolg mit Messi, Suarez, Neymar und Xavi noch als Spieler und Iniesta und Busquets. Also gut, fand ich sehr unwürdig.
Ja.
Ich verstehe nicht, wie es, also als Spieler habe ich ihn geliebt und so weiter, aber ich finde ihn halt nicht eine, keine
Kein
besonders,
Sympathieträger.
ja, kein Sympathieträger. Also schon gar nicht als Trainer, ja, also dafür fehlt ihm Klasse. Als Spieler hat ihn dieses Dreck schon ein bisschen dreckige sehr sympathisch gemacht, ja, aber vor allem,
Weil er ex-Madrid war.
Ja, Ex-Madrid-Spieler und dann absoluter Anti-Madridista geworden ist. Also, was will man mehr?
Ja, und vor allem ist es halt das Klassische, es ist sympathisch, solange er auf deiner Seite steht. Aber jetzt sagt es halt gegen Barca, behauptet aber damit quasi für Barca zu sprechen. Und das ist einfach so ein bisschen, also ich meine, nicht, dass ich jetzt sagen kann, also dass ich jetzt Luis Enrique seine Barca-Zugehörigkeit absprechen kann, aber so
Aber
dieses.
wir können schon sagen, Lucho, wir haben mehr Barca-DNA als du.
Ja.
Also, Danubio Blaugrana spielt der bessere Barca-Fußball. Juego de
Ich
Posición.
habe die Mannschaft schon zu Erfolgen geführt, davon kannst du nur träumen.
Ja, am Platz.
Na, am Platz nicht daneben,
Nein,
meistens.
Platz war.
Dritte Halbzeit, dritte
Nein,
Halbzeit.
Platzwart Cup oder wie nochmal?
Hausmeister
Platzmeister.
Cup. Ah, Platzmeister. Hausmeister war es nicht.
Nein, Platzwart
Naja,
Cup.
wurscht. Fand ich auf jeden Fall sehr unnötig und wollte ich deswegen auch nochmal erwähnt haben in unserer
Dembélé schweigen wir
Selbsthilfe.
sowieso.
Die dumme
Der ist
Sau.
keine Erwähnung wert. Keine Erwähnung wert. Was ich noch, worauf ich noch eingehen möchte, weil das ist auch eine super Überleitung zum Klassiko, ist Cancelo und seine Fehler, weil er zweimal
Stimmt.
bei beiden Spielen genau
Fehler.
denselben Fehler gemacht hat. Er pennt, verliert seinen Mann aus den Augen, es kommt ein Querball und sein Mann ist ganz frei und schiebt ihn ein. 1:1 derselbe Fehler.
Vor
1 zu
allem war
1.
es nicht nur beide Male das 1 zu 1.
Na, das 2 zu 2 war es beim
Ja.
Klassiker. Was ist das 2 zu
Aber
2?
immer genau auch wieder den, also nicht, dass es wegen großen Unterschied machen würde, gefühlt, aber wenn es wenigstens, sagen wir mal, das dritte Gegentor wäre, oder halt, dann gehst du da doch zwei Tore in Rückstand oder so. Nein, beide Male so dieses, sie führen, er schaltet ab und.
Und da haben wir den Elfer noch nicht mal reingenommen, den er gegen PSG verschuldet hat.
Ja, und der Elfer, der gegen Kubacsí gepfiffen wird, der eigentlich im Klassiko,
Das
der
habe ich mir
auch
selber verdrängt.
nur deswegen zustande kommt, weil er eigentlich den Real Madrid-Spieler durchlaufen
Ja.
lässt,
Also
ja.
er hat eigentlich schon, also ich glaube, Vasquez war es,
Ja.
also will zur Grundlinie gehen. Er kommt eigentlich, stellt den Körper dazwischen, will ihn abschirmen und lässt sich dann nochmal, er ist schon
Auf der
wirklich mit
anderen
dem ganzen
Seite,
Körper
ja.
dazwischen und lässt sich dann nochmal überholen. Und also gerade, ich meine, ich bin ja fast stolz auf ihn, dass er ihn dann nicht von hinten umgetreten hat. Aber
Ja,
halt,
das lasst er den 17-Jährigen dann machen.
ja,
Na,
und dann war es immer noch eine Schwalbe.
ja, also das war eine Schwalbe, wie sie im Bilderbuch steht. Ja,
Also,
also
aber was ich jetzt noch sagen möchte, das ist
ja.
schon auch ein großer Punkt
Kaderplanung.
für die Kaderplanung, weil ich möchte auf keinen Fall, dass wir den behalten. Also ganz zur Not können sie noch mal ein Jahr ausleihen,
Na.
aber selbst das bin ich sehr kritisch dagegen, weil ich spiele, also links, wenn Baldé zurückkommt, soll Baldé spielen und dann spielen wir lieber rechts mit Koundé, dann ist es auch ausgeglichener, weil das hat ja auch schon davor nicht funktioniert in der Saison, dass du mit rechts mit Cancelo spielst, links mit Baldé, weil beide nach vorne gehen.
Und da
Cancelo um
wurde
sein
dann
Leben nicht
oft schon
verteidigen
Baldé
kann,
geopfert.
diese Saison.
diese Saison, ja.
Aber er wurde da schon oft Baldé geopfert, was mich schon verrückt macht, weil es kann nicht sein, dass du den jungen Spieler, der letztes Jahr überragend war, opferst, um einen Leihspieler da reinzubringen. Aber
Also
ja,
keinen
also
der Joao aus, bitte.
ich werde mich jetzt, ich hielt mir meine Meinung für die nächste Folge Kaderplanung auf. Vielleicht schickt ihr uns auch unten mit einer Sprachnachricht oder irgendwie eure Wünsche für die Kaderplanung nächstes Jahr.
Oder eure Beleidigungen für Cancelo.
Ja, Cancelo-Beleidungen sind auch willkommen. Wir markieren dann die
Cancelo
Folge als
Schmonzelo.
explicit, ja. Also, don't worry, ihr könnt euch ruhig auslassen.
Ich
Ich
weiß schon, die
werde es
Folge
auch
geht
tun.
eine Stunde lang nur. Cancelo, die sagt düt, Cancelo, du düt.
Ja.
Und gewisse Leute, seid nicht so hart zu ihm.
Aber nur so als, also ich rechne stark damit, dass sie ihn wiederholen. Nur so nebenbei noch. Aber ja, gehen wir vielleicht nochmal dann jetzt wirklich zum
Klassiko, ziehen wir es durch, ja.
Klassiko. Ja. Also schön war es, oder? Insgesamt. Wie gewohnt beschissen worden.
Ja, also
Wie
gegen
gewohnt sich
Paris.
selber beschissen. Das ist die klassische Kombi gewesen aus, danach musst du dich über die eigene Dummheit und den Schiri ärgern,
Ja.
was einfach echt nicht so schön ist.
Also, aber ich meine, gegen Paris, würde ich ja noch sagen, dass man es verdient, dass Paris es verdient hatte, weiterzukommen. Ja, also sie waren über 180 Minuten, ja, wenn es in die eine oder in die andere Richtung. Wir haben natürlich mit der roten Karte, dies und jenes, ja, die wir uns selber zuzuschreiben haben. Aber in Puto Classico, wir sind sowas von beschissen worden. Also ich bin zwei Tage Haas zu Hause gewesen und hatte das Gefühl, man hat mir mein Portemonnaie gestohlen. Ja, also, jo, wir haben Fehler gemacht, dies und jenes. Pero, also der Elfmeter, ja, wir sollen nicht über Schiedsrichter blamen im Podcast, hat der Max gesagt, glaube ich. Aber
der soll mal herkommen nach einem Klassiker und mir das aufnehmen.
Sag mir das ins Gesicht.
Nein, ich glaube, er weiß ganz genau. Also das ist ein Wahnsinn. Also der Elfmeter, ich sehe noch immer den Lukas Vázquez, wie er den rechten Bein, das rechte Bein ausstreckt, damit er irgendwie Kontakt hat mit dem Kubasi.
Im Fallen.
Ja.
Also streckt er ja schon das Bein aus. Und wenn du dann anschaust, beispielsweise...
sogar Urs aus der Schweiz hat gesagt, dass es kein Elfer war.
Ja, das Champions League Hinspiel Arsenal gegen Bayern, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch gesehen hat, wo dann auch eine Situation war, wo Saka gegen Neuer dann das Bein nach rechts ausfährt, aber halt wenigstens nicht davor fällt, aber er sucht den Kontakt und dann gibt es keinen Elfer.
Vor allem ist keine normale Laufbewegung, weil du lässt das Bein extra unten, du machst den Schritt nicht und ziehst das Bein hoch, sondern lässt das Bein hängen, das heißt, du könntest gar nicht weiterlaufen, nur damit du den Kontakt findest. Also das ist einfach, ich meine, über die Schiri-Leistungen haben wir schon genug geredet. Es ist nicht besser geworden im Klassiker. Also haben sie nicht den besten Schiri
ausgesucht. Ich finde nicht, dass wir darüber genug geredet haben.
Ich meine, in der Liga insgesamt.
Na, weil... Na gut, wir haben über die Goal-Line-Technology auch schon geredet.
Ja, aber das muss man... Also das ist schon nochmal die Rede wert. Ich glaube, es wäre 2-1
gewesen. 2-1 wäre es gewesen, ja.
Und es ist halt einfach... Und das kann nicht sein, das darf nicht passieren. Es ist vor allem... Wann? Ein Meistertitel haben wir 2014, glaube ich, verloren, deswegen...
2017.
Mhm. Na, aber davor,
letzte Lutsche-Saison.
Davor
auswärts
gegen Betis.
Gegen Betis, ja.
Naja, aber auch gegen Atletico schon mal davor.
Ja, das war 2014 im letzten Spiel, wo sie das Tor aberkannt haben wegen Abseits.
Das war irgendwas anderes, eine andere Fehlentscheidung, nicht Goal-Line Technology. Aber es kann einfach nicht sein, dass du das... Und inzwischen, die Technik funktioniert halt... Perfekt, ist ausgereift, gibt überhaupt keinen.
Die hat fix schon die österreichische fucking Bundesliga, das gibt's nicht.
Wirklich? Wir waren uns ja im Chelsea nicht sicher. Ja.
Aber
wir waren ja zahlreich im Chelsea versammelt, um den Klassiker zu sehen.
Also ich habe noch miterlebt, wie die Rasenheizung flächendeckend eingeführt wurde in der österreichischen Bundesliga. Ich weiß nicht, ob die bei der Goal-Line Technology schon angekommen sind, aber ja, es ist einfach eine Katastrophe und das, du weißt halt natürlich nicht, wie das Spiel danach verläuft und eben vielleicht macht Cancelo halt davor dann den Mist und verschuldet noch ein Tor. Also muss man fairerweise zugeben, mit dem auf dem Platz ist keine Führung sicher. Aber es ist halt trotzdem die Kombi wieder aus dem geschenkten Elfer und dem aberkannten Tor.
Und dann danach reden sie alle, Madrid ist grandios, bla 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 bla, keiner hat das Spiel geschaut, das ist das Typische. Und das Schlimmste, was mich daran so aufregt mit der Goal-Line-Technology, ist dieses: Der Tebas ist so ein kurzsichtiger Vollpfosten, dass er nicht sieht, dass genau solche Sachen das ganze Produkt La Liga schädigen. Wenn ein größtes Spiel nicht korrekt gepfiffen wird, weil du zu geizig bist, diese 2 fucking Mille von dem Umsatz, den die Liga macht, in eine scheiß Goal-Line-Technology, die überall Usus ist, reinzustecken, das ist ein Kasperltheater. Also, also neutrale Fans, die sich das anschauen, weil sie sagen, das ist das größte Spiel des Jahres, was es inzwischen auch schon nicht mehr ist, wenn du es dir anschaust, im Gegensatz zu Premier League-Spielen, von den Zuschauerzahlen, glaube ich, die werden sagen, Alter, was ist das für ein Kasperltheater, sowas erwarte ich beim Sportclub in der dritten, in der Regionalliga, dass das nicht gesehen wird, aber in fucking Klassiko musst du am neuesten Stand der Technik sein und dann danach rauszukommen und zu sagen, wir brauchen das weiterhin nicht, weil das ist nur Geldverschwendung ist. Also, der schädigt dieses ganze Produkt La Liga mit seiner Existenz und seinem Benehmen. Es ist unfassbar. Ja. Und er sieht es nicht. Er glaubt, er ist der große Retter. Das ist ja das Absurde daran. Also der hat Münchhausen-Syndrom von sich selber.
Diese eigentlich. Überheblichkeit, ja. Dieses Wahnsinn. Absolut nicht einsehen von Fehlern oder... Es hätte ihn mal ausgezeichnet zu sagen, ja. Wir haben uns geirrt. Ich meine, natürlich kann er es nicht beim Clásico sagen, weil es gibt im Jahr 4 oder 5 solche Entscheidungen, die eben dann fraglich sind, die nicht eindeutig zu klären sind. Man kann ja jetzt nicht beim Klassiker sagen, ja, wir müssen es einführen, weil...
Naja, aber danach wird er danach gefragt und das ist halt genau das. Und dann kann er es halt zugeben und dann, ja, passt.
Wenn er halt naja, wird ständig danach gefragt, halt nicht von internationalen Medien. Ne?
Ja.
Nur, es ist allen wurscht, ob Getafe oder Osasuna ja, absteigt oder die Partie gewinnt oder wie auch immer. Ja. Aber beim Klassiker hat es halt ein bisschen mehr mediales Interesse, ja. Aber ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Also so ein Beschiss an Spiel, das ist einfach... Und dann der Subnormal del Ganze, ne, hijo de puta.
Und das finde ich dann...
Wir fügen das Piepsen nachher rein.
Aber das finde ich, aber das muss man der Mannschaft schon lassen, auch, finde ich. Klar, am Schluss haben sie verloren. Aber nach der Woche und der Situation nicht den Kopf zu verlieren, nicht, keine Ahnung... Keiner dreht durch, keiner begeht, also Cancelo begeht seine normalen Dummheiten, aber keiner begeht irgendwelche Tätlichkeiten, irgendwas. Nicht, dass ich das rechtfertigen würde sonst, aber sie haben schon ihren Kopf bewahrt, aber es macht es halt umso bitterer, dass dann halt am Schluss wieder so ein Scheiß bei rauskommt und wieder der Scheiß
wieder Bellingham. Bellingham.
Und wieder verlierst Spielzeit, du, und wieder verlierst du
ein Spiel, wurde eigentlich
unverdient
ein
Klassiko und damit auch die Meisterschaft.
Ja, ich meine, die wäre, glaube ich, also es wäre vielleicht nochmal spannend geworden.
Ja, weil, aber es wäre schon, aber rein theoretisch ist
es, wenn es beides unentschieden, wenn es beide Spiele unentschieden ausgegangen, würden wir nicht von 11 Punkten Unterschied sprechen, sondern von 4 weniger 7, ja?
Ja.
Also, selbst wenn sie unentschieden ausgegangen wären, ja? Bin ich mir nicht berechnet. Ja. Aber können wir das abschließen, bitte.
Ja, was ich noch sagen möchte, ist nämlich auch, also Verletzungspech hatten wir ja auch weiterhin, aber was ich schon sagen muss über die letzten Wochen, und das war auch im Klassiko so, Fermin, ein Wahnsinn, torgefährlich, auch gestern wieder unglaublich gut abgeschlossen gegen Valencia.
Ich habe die Partie ja gestern nicht gesehen, weil uns die Heizung um die Ohren geflogen ist, ja.
Shame. Wir machen gleich dann das Shame-Ritual von Game of Thrones im zweiten Bezirk bei mir. Aber... Der ist echt ein bisschen ein Lichtblick, weil der hat sich da verletzungsbedingt, ist da reingekommen, gehackelt hat er schon immer wie Sau. Also da ist der Gavi sehr ähnlich. Weitaus weniger gelbe Karten als Gavi gefühlt, obwohl er gefühlt komplett reinsteckt. Ja, und halt mit einem Zug zum Tor, Pressing macht er auch gut und torgefährlich ist er halt. Also und ich habe es schon geliebt. Ich meine, im Nachhinein ist ein bisschen bitter, aber wie er da vor den Madrid-Fans gefeiert hat, fand ich schon geil, muss ich sagen. Im Nachhinein ist es ein bisschen peinlich, wenn du dann 3-2 verlierst. Aber zeigt seine Liebe zum Verein und wie sehr er dafür brennt einfach. Und das ist schon sehr schön zu sehen, muss ich sagen.
Ja, und das gehört auch dazu. Ich meine, du kannst nicht nach dem Spiel erst hingehen, also wenn du dann das Tor geschossen hast. Das ist schon besser so. Also, na, das stimmt schon. Er ist sehr, sehr stark und ist ja auch, finde ich, mit ein Argument, warum man beispielsweise Frankie könnte gehen. Also so dieses, weil wenn eigentlich, wenn du jetzt sagen würdest, du hättest mal die Sechserposition mal abgedeckt und du müsstest da nicht immer irgendwie eine Lösung finden, ist Fermin, finde ich, spielt so stark, dass er auf jeden Fall zu regelmäßigen Einsätzen nächste Saison kommen muss. Und dann irgendwann wird es halt einfach knapp, wenn hoffentlich alle mal wieder fit wären.
Das wollte ich anführen. Ich glaube, wir werden immer einen Verletzten haben. Wir müssen mal schauen, wie Gavi zurückkommt. Zum Glück sind Kreuzbandrisse oft... Ja, wohl. Also im Gegensatz zu Pedri ist es nichts Muskuläres, das sich vielleicht länger zieht, aber wenn ich
also an Sufati denke... Ist auch in Mitleidenschaft gezogen gewesen oder nicht bei ihm?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Kreuzband ist es auf jeden Fall.
Ja.
Aber wenn ich dann an Ansu denke, dann das war auch eine Knieverletzung, die sich gezahlt hat.
Ja, aber ist auch mehr...
Ist auch schlechter behandelt.
Ja, der wurde einfach schlecht behandelt. Das muss man einfach hoffen, dass sie gar wie gut
und dann, behandeln. Und dann waren es muskuläre Sachen bei Ansu, nämlich dann auch Hamstring.
Genau, und das ist einfach... Also normalerweise, wenn es gut gemacht wird, kann man da auch ohne Folgenschäden wieder zurückkommen. Und ich finde schon, dann hättest du eigentlich ja, wenn die defensive Mittelfeld, also wenn die defensive Rolle nicht konstant von Frankie, Gündo oder irgendwem ausgefüllt werden, Und dann hättest du halt, was? Petri, Gavi, Gündo, Fermin, Sergi für zwei Personen plus, für zwei Rollen. Ich habe Sergi
Und
extra als fünftes genannt, aber
naja,
trotzdem.
teilweise hat ja auch die Saison schon Rafinha im Mittelfeld gespielt und das nicht ganz schlecht gemacht. Also
Ja.
solltest du wirklich arge Verletzungsnöte haben, dann ist das noch eine Notlösung, die du irgendwie bringen kannst. Oder du spielst dann mit einer Doppel-Sechs, wo du Christensen reinhaust.
Ja,
Also ja.
also ich finde schon, also Fermin hat ja in der Saisonvorbereitung überraschend
Ja.
stark gespielt, aber eigentlich finde ich in fast jedem Spiel,
Hat er
wo ich ihn
geliefert,
gesehen
ja.
habe,
Ja.
hat er zumindest, er hat auf jeden Fall gekämpft und also er ist jetzt nie schlecht aufgefallen. Und
Ja.
meistens ist er, also vielleicht manchmal unglücklich, weil er dann gute Chancen hatte oder sich die erarbeitet hat, aber dann nicht das Tor gemacht hat oder so, aber er war immer gefährlich, arbeitet wie die Sau. Also ich finde schon, der hat sich einfach mehr Zeit verdient und vielleicht müsste man ihm die halt auch
Stimmt,
ermöglichen.
ja. Ja, stimmt. Das nehmen wir mit für unsere Kaderplanungsfolge. Zum Abschluss
Und
noch.
über Xavi reden wir jetzt nicht mehr, gell? Nehmen wir das auf in
Achso,
die nächste
ja.
Folge.
Ja, Xavi hat übrigens verlängert. Das wisst ihr wahrscheinlich eh schon alle. Auch da, glaube ich, werden wir uns ein andermal vielleicht am Ende der Saison
Oder vielleicht
ausgewogener
wenn,
widmen.
ja,
Oder
oder in
jetzt dann
Verbindung
nächsten mit der Kaderplanung. Ja.
ja, über
Ja.
Basketball will ich auch nicht reden.
Nein, lass mal raus. Wir können noch auf einer positiven Note enden. Gestern hat Barcelona wieder gewonnen. 4-2. Hattrick Lever.
Ja, ist das sein erster Hattrick,
Sein
oder?
erster Barca-Hattrick, ja.
Hat sich ganz komisch angefühlt, muss ich
Ja.
sagen. Und Freistoß angeblich. Also ich habe nicht
Ja,
einmal.
sehr schöner Freistoß. Dann natürlich
Im
wieder
Gegensatz
mal
zu Ferran nicht ausgerutscht, um zu treffen.
Ein Araujo Bock natürlich wieder mal. Also nein, Bock stimmt nicht unbedingt.
Ja,
Eigentlich ein
es war schon
Testing.
Bock.
Ja, und ein
Also
Testing.
Ter Stegen
Testing
angeblich
Bock.
auch.
Ja.
Ter Stegen, Wahnsinnsfehler. Auch
Schiedsrichter
Dumm.
angeblich auch.
Wenigstens hat der Mamardaschwili von Valencia dann in der ersten Halbzeit noch nachgezogen und sich die rote geholt. Also beide Keeper mit Riesenpatzern.
Ja, die auch also und Folgen hatten.
Ja.
Aber das war im Gegensatz zum Paris-Spiel ist quasi da das für uns besser verlaufen, weil lieber kassierst du das Gegentor
Als die
und
rote.
bleibst bei 11 Leuten als die rote Karte.
Wobei sogar auch Valencia in Unterzahl noch ordentlich gefährliche Konterchancen hatte. Eine, wo Pedri so als einziger Mann mit dem, also ich glaube, ein Stürmer ist ab der Mittellinie allein aufs Tor gelaufen und Pedri ist ihm nachgelaufen und hat ihm von hinten ein Sliding Tackle den Ball weggespielt.
Aber perfektes Tackling.
Perfekt. Also sonst ist es 11er rote Karte, Volley. Perfekt getackelt. Also da war ich sehr beeindruckt, habe ich gar nicht irgendwie schon lange nicht mehr
War aber auch sein
gesehen.
Fehler. Ich glaube, es hat auch,
Ja,
der den Konter
vielleicht.
eingeleitet hat, ich glaube, es hat auch
Die Motivationsschub, den Schwung
Kraft
nochmal,
gegeben. Ja, und er
ja,
war
für die
gerade, glaube ich,
Beine.
2 Minuten vorher eingewechselt. Also.
Ja, Inigo Martinez hatte einen sehr knappen Zweikampf,
Ja.
20 Sekunden nachdem er auf dem Platz war. Also es waren schon ein paar knappe Aktionen dabei, aber ja, sie haben gewonnen und jetzt nächsten Samstag das Duell um Platz 2.
Ja.
Oh, Girona ist am
Girona,
Samstag.
ja.
Holy shit. Uhrzeit?
Weiß ich nicht. Muss ich schauen. Aber was mir noch aufgefallen ist, 3 Kopfballtore hat Barca gestern erzielt.
Holy
Ich
shit.
weiß nicht, ob ich das schon jemals gesehen habe von Barca. Und das ist auch etwas, was man sagen muss, was mir
Ja,
auffällt in letzter
die
Zeit. Die
Kopf, ja.
Standardsituationen spielen sie sehr, sehr gut.
Gegen Paris haben sie getroffen, gegen Madrid haben sie getroffen nach einer Ecke. Ja.
Und gegen Madrid hätten sie nochmal treffen müssen, eigentlich. Ja. Na, mit dem Lamine Yamal-Ding.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass sie sich da
Samstag
ein bisschen.
18:30
Dass sie sich da ein bisschen was abschauen von anderen Mannschaften, die da jetzt mehr den Tormann behindern. Also nicht aktiv ihn irgendwie wegdrängen, aber genau in seinem Raum viel stehen. Und wenn du da passiv stehst, tun sich die Tormänner schwerer und die Bälle kommen viel näher an die Torlinie. Das heißt, schau mal.
Das erinnert mich noch, könnte man auch noch erwähnen, nachdem wir uns über die Schiris aufgeregt haben, das 2-2 gestern, also für Barca, war eigentlich
Ja.
klares Abseits, weil
Ja,
eben
Fermin
Fermin vorm Torwart im Abseits steht und nicht
zum
mehr
Ball hingeht.
passiv. Also er
Ja.
berührt ihn nicht, aber Bewegung zum Ball macht. Also
Ich hätte es aberkannt, ja.
das war glücklich, aber ansonsten war es eine ganz erfreuliche Leistung gestern mal. Aber um jetzt nicht mit einer positiven Note abzuschließen,
Das wäre untypisch für uns,
ja,
stimmt.
wollte ich einfach nur noch erwähnen, dass jetzt, weil ich glaube, es von ein paar Tagen war der 10. Todestag von Tito.
Ja.
Weil sie einfach, ich habe mir heute nämlich auch nochmal dank meiner überschaubaren Arbeitsbelastung eine kurze Doku drüber angeschaut, eher auf dem offiziellen Barça YouTube-Kanal. Einfach schon wirklich sehr, sehr traurig, dass der einfach nicht die Chance hatte, länger Trainer zu sein. Und es wäre einfach eine spannende Frage, wie es dem Verein ergangen wäre, wenn er länger Zeit gehabt hätte, als
Ja.
Trainer zu arbeiten.
Ja. Rest in Power, Tito.
Schön, oder? Schöner Depri-Abschluss.
Ja, betretenes Schweigen zum Abschluss.
Gern
War nicht schlecht.
geschehen, gern geschehen. Wenn ich was kann, dann Stimmung ruinieren.
Aber in diesem Sinne,
Miss Calvarza.
Catalunya.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.